Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Der russische Außenminister Lavrov, der hat für ein Eklat gesorgt beim G20-Außenministertreffen auf Bali. Direkt nach seiner Rede hat er nämlich den Abgang gemacht und hat sich nicht angehört, was zum Beispiel Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, in ihrer Rede direkt danach über Russland gesagt hat. Berthold Meyer ist heute hier, um die Themen des Tages gemeinsam zu sortieren. Herr Meyer, aus Sicht eines Psychologieprofessors, war das eine klassische Trotzreaktion?
Also die Reaktion ist total nachvollziehbar aus psychologischer Sicht. Es war so ziemlich seine einzige Chance, in der Situation noch ein bisschen Autonomie zu wahren, ne? Und selber was Selbstbestimmtes zu tun und sich auch der Kritik zu entziehen. Die Möglichkeit hat er ja mit seinem Status und deswegen, ich finde es zwar schäbig, aber psychologisch ist es absolut nachvollziehbar.
Kann es nicht auch gewertet werden, jetzt einfach als klares Signal, jetzt war der Eklat, jetzt haben alle darüber berichtet, jetzt sind dann eben auch wirklich G19 in diesem Fall AußenministerInnen-Gespräche einfach möglich und die können sich jetzt einfach auch auf Themen konzentrieren?
Naja, das Thema Ukraine-Krieg verschwindet ja nicht nur, weil Herr Lavrov abreist und ich würde schon sagen, dass das auch meine Hoffnung wäre, dass das zentrale Thema ist, dass die G20 dort besprechen, mit oder ohne Herrn Lavrov.
Außenministerin Annalena Baerbock hat auch heute die Bühne genutzt, um genau das wirklich auch als zentrales Thema zu setzen und hat wirklich ein sehr klares Statement abgegeben. Wir hören es mal.
Die Welt lebt in einer internationalen Ordnung, die auf Regeln basiert. Die Welt lebt davon, dass die internationale Gemeinschaft da ist, wenn diese Regeln massiv gebrochen wurden. Und deswegen war es für uns als G7-Staaten auch so wichtig, hier zu sein, in Präsenz hier zu sein, in einer Zeit, wo wir Gefahr laufen, dass wir auseinandergerissen werden, müssen wir beieinander stehen. Erst recht, wenn Russland im Herbst immer noch dabei sein sollte, nicht nur die Ukraine, sondern die internationale Friedensordnung im wahrsten Sinne des Wortes zu bombardieren.
Mit Herbst meint sie den G20-Gipfel, der im November geplant ist, wo eben Staats- und Regierungschefs dann zusammenkommen sollen. Ich finde schon, das klang so wie so ein Einschwören auf diese gemeinsamen Werte. Ich frage mich aber trotzdem, ob das auch Staaten wie China, die kein Problem damit haben, Hände zu schütteln, die kein Problem damit haben, eben den russischen Angriffskrieg nicht zu verurteilen, ob die das auch überzeugt.
Ja, das weiß ich auch nicht. Aber was soll Frau Baerbock denn machen? Ich finde, sie kommuniziert sehr klar und das finde ich extrem gut. Sie kommuniziert klare Präferenzen, sie kommuniziert eine klare Haltung und auch eine klare Analyse. Und das finde ich ausgesprochen gut und daran kann man sich dann auch reiben. Dann kann man dann eben auch entscheiden, geht man da mit oder nicht. Und auch China muss sich fragen, ob ein Land, dessen Wirtschaft jetzt doch stärker schwächelt, als man das gedacht hätte, ein Land, das sehr stark zum Beispiel auf Europa als Absatzmarkt angewiesen ist für die eigene Wirtschaft, ob sie sich das auf Dauer leisten können, sich nicht zu positionieren. Und da muss man den Druck aufrechterhalten, nach meiner festen Überzeugung nach, und das tut Frau Baerbock.
Druck kommt ja auch immer wieder aus Russland. Also gerade heute Nacht gab es neue Drohungen von Putin. Der hat den Westen davor gewarnt, dass Russland in der Ukraine noch nicht mal richtig angefangen habe, hat er gesagt. Diese Drohungen, die gab es schon früher. Die nutzen sich aus meiner Sicht schon auch so ein bisschen ab. Aber zumindest merke ich, dass man doch auch die Aufmerksamkeit da immer wieder auch hinlenkt. Wie geht's Ihnen da? Also wie ernst nehmen Sie diese Drohungen, diesen Druck, der eben aus Russland da als Gegendruck zu den G20 jetzt kommt?
Alle Drohungen, die Putin ausstößt, muss man sehr ernst nehmen, weil er in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er dazu tendiert, die allermeisten Drohungen, die er ausstößt, gegenüber der Ukraine auch wahrzumachen. Und ich würde dieses, wir haben gerade erst angefangen von Putin, gar nicht unbedingt so sehr als neue Drohung klassifizieren. Es ist doch aufgrund der bisherigen Situation ganz eindeutig, nach meiner persönlichen festen Überzeugung, dass Russland in der Ukraine einen Vernichtungskrieg führt, der darauf abzielt, die Ukraine als souveränen Staat von der Landkarte zu wischen, die gesamte politische Führung auszuschalten, zu ersetzen, dieses widerwärtige, mit Verlaub, Gerede von einer Denazifizierung, ja, also das ekelt mich so etwas von an, diese Sprache alleine, die da verwendet wird, die ja nichts anderes bedeutete als eine De-Ukrainisierung der Ukraine. Ja, ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Da führt eine Atommacht in Europa einen völkisch-nationalistisch legitimierten Angriffskrieg gegen einen souveränen Staat. Völkisch-nationalistisch legitimiert mit irgendeinem Geschwurbel von einer vermeintlich historischen Einheit eines Volkes auf einem Boden, das man wiederherstellen müsse. Blut- und Bodengeschwafel von einer Atommacht im Jahre 2022. Ich finde es ekelhaft und ich bin der festen Überzeugung, dass man alles tun muss, um der Ukraine zu helfen, ihre territoriale Integrität gegen diesen Vernichtungskrieg zu verteidigen.
Wenn Sie diese sehr scharfen Worte wählen, wäre dann für Sie auch die Konsequenz, Putin doch, wenn es ginge, zu den G20, also zum G20-Gipfel im November auszuladen?
Selbstverständlich. Oder? Ich bin der persönlichen festen Überzeugung, dass man alles tun muss, um dieses Land auszugrenzen. Russland muss zu einem internationalen Paria werden. Was machen wir denn da? Also offensichtlich kann man mit Herrn Putin nicht reden. Er hat bis kurz vor Beginn des Krieges alle SpitzenpolitikerInnen der Welt, die bei ihm waren, ganz offensichtlich belogen. Während des Krieges wird immer nur gelogen. Es wird nur gelogen, sonst nichts. Es wird gelogen und Gewalt ausgeübt. Was soll man mit einem solchen Menschen verhandeln? Die Vergangenheit zeigt, dass das keinen Sinn macht.
Es gibt Stimmen, die sagen dagegen, ja, der Westen muss trotzdem irgendwie ein Interesse haben, dass Putin da kommt und man selbst mit ihm am Tisch sitzt, auch wenn das doofe Bilder ergibt, weil eben sonst zum Beispiel die Schwellenländer, die eine Rohstoffabhängigkeit haben, noch mehr in Putins Lager getrieben werden. Wie sehen Sie das? Also doch einladen und doch, auch wenn es aussichtslos erscheint, doch diese Verhandlungsoption zumindest irgendwie noch beibehalten?
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Verhandlungen mit Putin nicht zum Erfolg führen. Der hat noch nie im Sinne des Westens mitverhandelt oder sich hinterher an die Verträge gehalten. Das fängt an mit den Verträgen, die in den 90er Jahren über die territoriale Integrität der Ukraine gesprochen wurden. Das geht mit den Minsk-Verträgen weiter. Alles nicht eingehalten worden, alles gebrochen worden. Was soll es bringen? Und ich finde es ganz seltsam, wirtschaftliche Interesse gegen den Überlebenskampf eines Volkes auszuspielen, das sich einem Vernichtungskrieg entgegensetzt, gegenübersieht. Das ist außerhalb meiner Moralvorstellungen.